Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Liebe Eltern, kennt ihr diese Szene? Erwachsene sitzen an einem Tisch, dazwischen ein paar Kinder. Vielleicht sind es mehrere Familien, die da zusammenkommen. Die Eltern unterhalten sich und damit die Kinder ruhig sind und möglichst nicht stören, haben sie ein Handy bekommen, auf dem sie spielen dürfen. Oder vor ihnen steht ein Tablet, auf dem ein Film läuft. Ich habe das schon häufiger beobachtet, muss ich sagen, in Hotels, beim Frühstück oder in Restaurants. Und es hat mich ehrlich gesagt echt aufgeregt bei einem Verständnis für die Eltern, die auch mal in Ruhe essen wollen. Ich bin da auch, glaube ich, nicht die Einzige. Vor allem für sehr kleine Kinder sollten die allgegenwärtigen Handys, Tablets und Laptops tabu sein. Das finden auch Dr. Silke Schwarz und Professor David Martin, die beiden Leiter des Projekts Bildschirm frei bis drei. Er erzählt uns jetzt zusammen mit seiner Kollegin Dr. Silke Schwarz in dieser Folge des Podcasts mehr über das Projekt, warum Bildschirmmedien die Gesundheit unserer Kinder gefährden, wie diese wirken, wie man sein Kind anders beschäftigen sollte und auch auf im Hintergrund laufende Bildschirmmedien verzichten sollte. Dazu gibt's auch viele hilfreiche Tipps. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Journalistin beim Hamburger Abendblatt und Mutter zweier Töchter. Bei mir im Studio hier sind unsere beiden Kinderdocs, die Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Dieses Thema, liebe Claudia und liebe Charlotte, das liegt euch auch sehr am Herzen, oder?
Ja, das Thema liegt uns extrem am Herzen, weil wir über die Jahre hinweg, wir sind beide ja schon länger in den Praxen zugange, mitbekommen, wie die Digitalisierung unserer Welt sich auf die Kinder und ihre Familien auswirkt. Und wir können einfach im Praxisalltag klar sagen, dass es zu auch ungünstigen Konstellationen kommt und dass man das den Kindern auch anmerkt, wenn sie frühzeitig Bildschirmmedien konsumieren. Wir sind deswegen.
Wie merkt man denen das denn an?
Naja, die Kinder kommen zum Beispiel später in Sprache oder sie sind motorisch weniger geschickt oder sie schlafen schlechter
oder sie können einfach auch Langeweile schlechter aushalten, weil Bildschirmmedien ganz oft in dieser Altersgruppe der ganz Kleinen immer mit einer bestimmten Funktion von den Eltern eingesetzt werden. Mhm. Als Babysitter, damit Mama das Abendessen machen kann und die Kinder beschäftigt sind. Als Tröster für, oh, ich habe mir gerade wehgetan. Als Streitschlichter, wenn Eltern gerade total entnervt sind und den Streit der Kinder nicht anders schlichten wollen. Und das macht uns einfach auch so viel Sorgen, weil damit ja auch ein bestimmtes Verhalten eingeübt wird, dass diese Bildschirmmedien quasi eine unverzichtbare Funktion im Leben haben.
Ja, verstehe.
Ich möchte ein wichtiges Beispiel hierzu noch, bitte. Und zwar dieses, ich brauche das, damit wir kurz die Fingernägel schneiden können. Wir machen das, damit wir die Zähne putzen können und so. Macht ja auch was mit den Kindern, weil sie eben dann einfach abgelenkt und gefügig gemacht werden. Statt zu lernen, es gibt Dinge, die gehören einfach zum Familienalltag und die haben stattzufinden. Also man lernt gar nicht Frustrationstoleranz, man lernt nicht Akzeptanz für bestimmte Dinge, wenn man immer nur abgelenkt wird und gar nicht merkt, dass man hier gerade was bewusst macht. Und das, beim Essen ist das eben so besonders schlimm, weil die Kinder dann, genau, weil die Kinder dann natürlich noch nicht mal bewusst essen, sondern wie die Zombies da sitzen. Das ist ja dein Beispiel gewesen. Mhm. Genau. Aber jetzt leiten wir mal über zu unseren Experten.
Genau, bildschirmfrei bis drei. Genau, erzählen Sie doch mal.
Ja. Unterstützen, was Sie gerade beschreiben. Also auch aus Forschersicht. Es ist ja so, dass die Forschung immer nur das greifen kann, entweder durch Fragebogen oder Interviews oder so weiter, was beobachtet wird. Also entweder Eltern beobachten oder Spezialisten beobachten oder was wir messen können. Und was Sie in Ihrer Praxis tagtäglich beobachten mit über Jahre geschulten Augen, das hat für uns eine sehr, sehr hohe Wertigkeit. Wir sind ja auch beide Ärztinnen und Ärzte. Und das möchte ich noch einmal betonen, weil das manchmal in den Medien so rüberkommt, ja, gibt es Studien dazu? Ja, es gibt viele Studien, aber es gibt auch die Expertensicht von Menschen, die tagtäglich in der Praxis sind und die von Jahr zu Jahr sehen, was sich verschlechtert. Und also das nochmal zu betonen, ist mir an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, Und du machst was sagen?
Ja, ich würde total gerne was ergänzen, nämlich einen sozusagen Impuls, der uns sehr auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Das ist damals, sind es Abbildungen gewesen von Babys mit Maxicosi-Halterungen, wo man schon das Tablet einklemmt. Mhm. Und schon zugesandt wurden von Kinderwägen mit so einem Bügel vorne, wo das Kind sich eigentlich festhält, wo man so ein Tablet reinstecken kann und wo man schon das Akkuladegerät in diesem Bügel, wo man eben schon den Kinderwagen quasi über Nacht aufladen kann, damit das Kind mit dem Kind tagsüber das Screen nicht ausgeht. Und dann haben wir gemerkt, so, wow, das geht mit einer unglaublichen Schnelligkeit bis zur Kinderkrippe.
Ja, vielleicht sollten wir für unsere Eltern nochmal auch ein bisschen herausheben, warum sehen wir alle das so kritisch? Mhm. Warum ist das in dieser Altersphase schlecht? Also man könnte ja sagen, super, mein Kind lernt jetzt auch noch Englisch nebenbei über das Tablet.
Ja, weil Kinder mit allen Sinnen lernen. Möchten Sie dazu was sagen?
Ja, ich glaube, es ist ein spannendes Abenteuer, sich in das Mindset, sich in die Situation eines kleinen Kindes wirklich hineinzudenken, um zu merken, dass sie noch nicht alles wie wir mental sofort benennen und wissen, was es ist. Wenn ich hier aus dem Fenster rausschaue, dann habe ich das Gefühl, ein Haus zu sehen, Bäume zu sehen und dahinter die Landschaft. Ein kleines Kind muss erstmal dieses Haus, diese Bäume mit allen Sinnen erkunden. Es muss wissen, welche Temperatur hat das? Wie fühlt sich das an? Wenn ich das schmecke, wie schmeckt das? Wie riecht es und so weiter? Und wenn es das nur in einem Bildschirm sieht und ganz viel Zeit davor verbringt, dann ist es eine systematische Verarmung der Möglichkeit der realen dreidimensionalen Erfahrung. Und das bedeutet eine systematische Verarmung der Verlinkungen im Gehirn. Mit 2-3 Jahren hat man am meisten Neuronen und Synapsen im ganzen Leben. Und ob sie erhalten bleiben, das hängt von der Erfahrung der Welt mit wirklich allen Sinnen und beziehungsgetragen. Das heißt, man ist auch in dem Alter, wo man immer auch zum Elternteil oder zu jemand anders schaut, weil man gleichzeitig auf etwas hindeutet. Weil das Ganze findet in einem Beziehungskontext statt. Das merkt man, sobald die Mutter wegläuft vom Spielplatz, was mit dem Kind passiert.
Mhm. Beziehung ist vielleicht an der Stelle auch ein spannendes Stichwort, denn es geht ja nicht nur um die Zeit, die das Kind selber am Screen verbringt, sondern es geht vor allem auch um die Zeit, die Eltern im Beisein des Kindes am Screen sind. Und hier können wir schon sagen, gibt es auch viel Wissenschaft und aber auch viel sozusagen gefühlte oder erfahrungsbasiertes Wissen, dass Kinder in dem Moment, wenn sie in einer liebevollen und innigen Interaktion mit der Mutter oder der Bezugsperson sind, da plötzlich rausfallen. Zum Beispiel, weil die Mutter zum dritten oder vierten Mal ans Handy muss, da sind es Momente, wo das Kind wie so ein Stück weit emotional ins Leere fällt. Wird häufig mit dem sogenannten Still Face ja auch verbunden, wo es so Versuchsanleitungen damals gab, 1975, da haben die Mütter eine Anleitung bekommen, plötzlich aus dem spielerischen, liebevollen Zusammensein mit dem Kind ein ganz starres Gesicht zu machen. Und da hat man beobachtet, das ist für die Kleinen ein richtiges Trauma. Und jetzt in der Zeit der Medien, wo die Handys sich dauernd von alleine melden, passiert das, wir wissen gar nicht, wie oft pro Tag in jeder guten Familie. Und da müssen wir sehr sensibel und wach dafür werden, zu sagen, das kann die emotionale Entwicklung des Kindes massiv negativ beeinträchtigen und die Entwicklung des Selbstwertgefühls des Kindes.
Ja. Das heißt, wir haben es mit 2 Faktoren zu tun. Einmal Faktor Bildschirmzeit des Kindes und eigentlich noch als zusätzliches Hintergrund Bildschirmzeit des Kindes und dann noch die Zeit, die Eltern vor einem Bildschirm in Anwesenheit des Kindes sprechen. Und nachher können wir da noch ein bisschen von unseren Forschungsergebnissen dazu berichten.
Ja, prima. Das ist so diese emotionale Verfügbarkeit, die immer vergessen wird. Also dieses, was ich eben einmal ernannte, Lernen mit allen Sinnen, das haben Sie ja in verschiedenen Beispielen eben auch schon angesprochen. Und da gehören natürlich alle Sinne dazu, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben. Das Riechen, das Abtasten, den Körper im Raum fühlen. Deswegen macht es ja so einen Riesenunterschied, ob ein Kind etwas vorgelesen bekommt oder sich eine Toni-Box im Zimmer befindet und es dabei noch Lego bauen und durch die Gegend kraxeln kann. Oder ob es eben, also es geht nicht nur um das Erfahren, sondern auch nebenbei noch andere Dinge tun können und noch andere Wahrnehmungen verarbeiten können. Und ich fand das total interessant, wie Sie es eben mit dem Haus gesagt haben. Wir erklären das manchmal mit dem Ball. wenn man ein Bild von einem roten Ball sieht, zum Beispiel zweidimensional auf dem Schirm, dann weiß man ja gar nicht, wie dieser Körper sich anfühlt, wie er riecht, wie er schmeckt, ob er rau, ob er weich, ob er was auch immer, was er macht, wenn man ihn fallen lässt. Wenn man ihn durch die Gegend kickt und dann hinterm Sofa wieder hervorholt, ja schon unglaublich viele Informationen über das Ding hat. Und dann erst weiß man, was eigentlich ein Ball ist. Und das passiert ja den ganzen Tag. Und das ist das, was sich viele, finde ich, nicht so richtig klar machen, dass das Kind ja diese Konzepte von der Welt noch gar nicht hat. Und ein Aspekt, den wir noch nicht genannt haben, den wir aber auch sehr wichtig finden, um zu begreifen, warum Kinder dieses Miteinander brauchen, ist, und auch noch gar nicht bildschirmtauglich sind, dass sie sich selbst gegen die Welt ja gar nicht abgrenzen können in dieser Altersstufe und dass sie praktisch virtuell und real gar nicht unterscheiden können. Und das macht es ja auch so dringlich, dass wir da aufpassen, was sie da konsumieren.
Ich sag dann manchmal zu den Eltern, die gut gemeinte Folge Benjamin Blümchen mit dem Förster, wo das Bambi angefahren wird vom Auto, das ist für die kleinen Kinder, als ob sie daneben stehen. Das ist ein ganz furchtbares Erlebnis und das muss man sich eben klar machen. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, das hast du einmal nur kurz angesprochen, Kinder zwischen 0 und 3 lernen sprechen. Und das lernen sie nicht, indem sie nur zuhören, sondern das lernen sie in der Interaktion, das lernen sie in Fragen und Antworten, damit sie ihren eigenen Sprachschatz überhaupt erweitern können, damit sie eben erfahren, was sie mit Sprache bewirken können. Überhaupt diese soziale Interaktion, die bleibt ja völlig weg, wenn man nur zweidimensional auf den Bildschirm guckt. Also man ist ja nicht gefragt, man nimmt nicht Anteil, man ist nicht wütend, man wird überhaupt nicht einbezogen. Und da bleibt ganz viel emotionales Lernen auch auf der Strecke.
Nochmal vielleicht eine Frage aus Elternsicht jetzt zum Verständnis. Heißt das, Sie empfehlen, dass man bei Kindern bis zu 3 Jahren komplett auf die Nutzung von Handys, Tablets, Fernsehern verzichten sollte? Ist das so? Und manchmal sehe ich auch nicht nur diese Szenen am Frühstückstisch, sondern auch, dass so schon Babys oder eben wirklich kleine Kinder so ganz einfache Filme schauen. Ist das auch schlecht?
Punkt 1, man braucht in gewisser Hinsicht klare Botschaften, wenn man einem sozusagen ein Motto überbringt. Ja, dann hat Bildschirm frei bis 3. Natürlich ist es nicht so gemeint, dass man jetzt die Panik bekommen sollte, wenn das Kind irgendwo vom Bildschirm gewesen ist. Es war nur so, dass wir bei der Erforschung dieses Themas selber erstaunt waren darüber, wie viel schon wenig Bildschirmzeit in dem Alter zwischen 0 und 3 sich auswirkt auf die spätere Entwicklung.
Können Sie da mal Beispiele nennen?
Ja, also schon, also Hotomopoulos 2010 schon ab 1/2 Stunde pro Tag, ja. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, naja, 1/2 Stunde, das ist doch ganz wenig. Wie kann sich das aus der Entwicklung auswirken? Bis wir uns klar gemacht haben, wie lange ein Kind schläft, ja, 12 Stunden. Dann hat es Zeit mit Regulierung und Mahlzeit. Und es bleiben vielleicht 6 Stunden an wirkliche konzentrierte Entwicklungszeit. Und dann davon 1/6 oder 1/12 vor Bildschirm verbracht wird, dann fehlt möglicherweise 1/6 bis 1/12 der Entwicklung. Und dann gibt es auch noch die Befunde, die man kennt schon aus früheren Studien. Die Bildschirmzeit hat nicht die gleiche Qualität. Das heißt, wir wissen, dass wenn man abends Fernsehen schaut, kann man am nächsten Tag weniger mit dem anfangen, was man am Vortag gelernt hat, vormittags. Das heißt, die Bildschirmzeit beeinträchtigt möglicherweise auch die Schlafqualität. Und dafür haben wir inzwischen viele Daten. Und langsam verstehen wir tatsächlich, dass wenig Bildschirmzeit in der frühen Kindheit sich tatsächlich negativ auswirken kann.
Viel Bildschirmzeit, meinen Sie?
Es ist besser, wenn die Bildschirmzeit mit den Eltern wenig geteilt wird.
Ja, das ist sehr interessant. Also vielleicht, dass wir es mal auf den Punkt bringen und die Frage vielleicht noch ein bisschen aufgreifen wieder von Insagal. Es ist also so, Sie würden jetzt sagen, wir haben das so klar gesagt, weil es auch klar belegt ist, dass wenig auch viel auswirkt. Wir meinen aber damit nicht, wenn eine Familie den 5-jährigen Bruder hat und der 2-jährige flitzt 2-mal in der Woche vor den Bildschirm und guckt 10 Minuten vom Sandmännchen mit oder sonst irgendwas, dass dann Holland in Not ist. Und wir meinen auch nicht, dass mit Opa nicht mehr geskypt werden darf 1-mal die Woche. Also sozusagen, die Eltern sollen jetzt nicht in Panik verfallen, weil ihr Kind zweimal die Woche 10 Minuten irgendwo mit dabei ist, sondern sie sollen grundsätzlich die Haltung entwickeln, dass Bildschirmkonsum im Beisein von kleinen Kindern, überhaupt von Kindern muss man ja sagen, und der Bildschirmkonsum von kleinen Kindern keine Vorteile birgt, sondern wenn, auf jeden Fall Nachteile. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, wir wollen den Eltern auch kein schlechtes Gewissen machen. Wir wollen ihnen aber, wir haben auch gemerkt, wenn sie eine klare Haltung haben, wie sie sagen, dann ist es auch viel leichter durchzusetzen, als wenn es unklar ist. Und wir wissen von Studien, dass die Zeit vor dem Bildschirm mit einem Jahr auch korreliert mit der Zeit vor dem Bildschirm später. Wenn man früh anfängt, wird man nachher mehr haben. Und dass das wieder mit der Sprachentwicklung korreliert.
Ja, okay. Wir wollen auch den gesellschaftlichen Druck im Prinzip entschärfen. Das ist ja manchmal so im Restaurant oder so, wird schon fast erwartet, dass die Eltern ein Handy zücken oder am Bahnhof oder im Flugzeug, damit das Kind still ist. Wenn wir aber sozusagen im gesellschaftlichen Kanon finden, dass bildschirmfrei bis 3 eigentlich das Ideal ist, da wollen wir hin, so können Kinder sich gesund entwickeln, dann fällt es auch weg, dass man erwartet, Kinder müssten quasi mit dem Bildschirm stillen.
Ja, das ist super.
Vor allen Dingen, die Katze beißt sich da ja auch in den Schwanz. Wir kennen ja alle diese wirklich grauenvollen Videos von Eltern aufgenommen, wie sie ihre Kleinstkinder, meist Babys, durch das Handy sozusagen regulieren. Und da gibt es ein Video, das habe ich kürzlich gesehen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Das ist wirklich ein Kind, das gerade sitzen gelernt hat. Und dann bekommt es das Handy in die Hand und es ist still. Dann nehmen die Eltern dem Kind das Handy weg. Es fängt fürchterlich an zu brüllen, schmeißt sich auf den Rücken, strampelt, schreit wie abgestochen. Und alle lachen. Dann geben die Eltern dem Kind das Handy wieder in die Hand und es ist wie ausgeknipst. Und das ist eben auch was, was Eltern, glaube ich, nicht so richtig verstehen. Dieses Kind wird natürlich niemals Autoregulationsmechanismen sich aneignen, sondern alles, was dieses Kind noch ruhig stellen kann, ist dieser Bildschirm. Und das ist ja sowas von dysfunktional. Dieses Kind bleibt ja irgendwo stecken, sozial, emotional. Und ich habe wirklich, und du wahrscheinlich auch, Charlotte, in der Praxis Kinder sitzen, sie vielleicht auch, die wirklich im Extremfall, die kommen zur U3 Jahre oder U4 Jahre und sprechen kein Wort. Und sie sehen dieses Kind, das sitzt am Tisch auf dem Schoß.
Wie alt sind die denn dann?
3 Jahre und 4 Jahre. Mhm. Und kein einziges Wort. Und das Kind hüselt mit so einem Handy rum. Und wenn man dann sagt, sagen Sie, warum hat denn das Kind das Handy? Ja, sonst schreit der. Und das sind solche Kinder, ne? Das sind diese Extreme. Diese armen Kinder haben ja gar keine Chance. Die haben ja jahrelang praktisch eine Nullförderung erlebt. Und wenn man dann noch diesen Beziehungsaspekt mit dazu nimmt, den Sie, Frau Schwarz, ja vorhin mit dem Stillface-Experiment, also eigentlich müsste man alle Eltern dazu bringen, sich mal ein Video mit diesem Stillface-Experiment anzusehen. Selbst wenn man nur 2 Minuten aushalten muss, das ist kaum zu ertragen. Und das macht es aber deutlich, was in dem Moment passiert, wo man als Eltern einfach mal nicht mehr emotional verfügbar ist. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Das ist wie eine Folter. Und wenn, wie Sie sagen, in kleinen Etappen leben die Kinder das inzwischen relativ häufig. Ja.
Sagen Sie ruhig.
Naja, auch das sich klar zu machen. Ein kleines Kind hat auch noch kein wirkliches Ich-Konzept. Das heißt, wenn unser Partner plötzlich vor dem Bildschirm ist, das ist unangenehm genug manchmal, ja. Aber wir haben ein Ich-Konzept. Ich weiß, ich bin dann bei mir, ich kann mich regulieren. Das hat so ein kleines Kind noch nicht. Und was es heißt, ein solches Ich-Konzept und eine emotionale Regulation zu entwickeln, neurologisch, wenn wir das wirklich fassen würden, würden wir sagen, wow, das Kind macht so viel in so wenig Zeit. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Zeit optimal nutzbar ist.
Eine Frage, die Eltern uns dann ganz oft stellen, ist, wie ist es denn mit Hörmedien? Ist das nicht auch etwas, wo Kinder passiv irgendwas konsumieren? Können Sie dazu noch mal was sagen?
Also vielleicht ganz kurz, ich bin auch an der besten Elternabende der Welt gewesen. Da hat die Lehrerin die Eltern zum Medien-Elternabende eingeladen und eigentlich sind wir ziemlich unbeliebt. Aber wir kamen eben in diesen Klassenraum und es war schön geschmückt, es waren Blumen auf dem Boden, Kekse, eine Kerze, und da hat sie vorgelesen. Und zwar eine Dreiviertelstunde aus der unendlichen Geschichte. Und alle Eltern haben sich eigentlich irgendwann nach so einer anfänglichen Stresssituation darauf eingelassen, aufeinander eingesprungen. Dann hat sie dieselbe Sequenz als Audio gespielt Und dann war man schon richtig, also richtig mitgenommen eigentlich, ja, weil das ist ziemlich heftig, das kam dann so Blitze vor, es war auf einmal laut, man war nicht mehr so in der Gemeinschaft. Und dann hat sie das Ganze als Filmsequenz gezeigt.
Cool.
Es war dann dunkel geworden und wir sind als Gemeinschaft komplett auseinandergefallen und man hat auch gemerkt, dieses Dialogische, also wenn ich vorlese, spüre ich, wo sind die Stellen, wo mein Kind irgendwie spannend wird oder wo wird es zu fehlen und so. Das ist natürlich sofort dann schon auch weg, wenn man die Büchse dazu holt.
Ja. Wobei ja doch, darf ich da noch einmal hin, weil ich finde, das Beispiel ist wundervoll und das ist ja eine tolle Lehrerin. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein kleiner Unterschied zwischen dem Hörmedium, das auch nicht den ganzen Tag laufen sollte, und dem, also ich bin auch ein riesiger Vorlesefan, wirklich. Ich liebe es selber vorzulesen und meine Kinder haben es auch wie verrückt geliebt. Aber ich denke, das Hörbuch hat trotzdem noch einen großen, wichtigen Unterschied. Und das erklären wir den Eltern auch immer. Ich nenne das Räuber-Hotzenplotz-Effekt. Das ist kein wissenschaftliches Wort. Wenn ich einem Kind vorlese, Ottfried Preußler, Räuber-Hotzenplotz, habe das Bilderbuch vor mir, dann ist da so ein noch relativ possierlicher Räuber-Hotzenplotz vorne drauf. Und wenn ich das meinem Kind vorlese, jetzt vielleicht nicht dem 2- oder 3-Jährigen, aber ich will nur das exemplarisch machen, dann entsteht im Kopf eines Kindes, das nicht vorbelastet ist, ein Räuber-Hotzenplotz aus den eigenen Lebenserfahrungen. Der kann also nur eine gewisse Art an Gruseligkeit überhaupt haben. Und wenn das gleiche Kind das hört, geht das vielleicht auch gerade noch, obwohl vielleicht die Stimme ein bisschen gruseliger ist. Aber wenn jetzt dieses Kind einen Film vom Räuber-Hotzenplotz sieht, dann ist ein Bild in dem Kopf, das die da nie wieder rauskriegen, weil dieser Räuber-Hotzenplotz, ich habe diese Filme mir nämlich dazu nochmal angeguckt, ist wirklich mega gruselig. Und je nachdem, wie zart beseitet so ein Kind ist, kann das wirklich schon richtig, richtig Ängste verursachen. Und das verstehen Eltern manchmal ganz gut, dass da noch ein Unterschied ist.
Ja, das ist super. Also gerade, weil Sie sagen, ein Kind, das zart beseitet ist. Ich glaube, man muss einmal sagen, so, man muss sehr gut sein Kind kennenlernen und vorausschauend sein. Und dann wird man sich auch nicht ganz steif an Altersempfehlungen festhalten, sondern vielleicht hat man auch mal ein Kind, was sehr sensitiv ist, wo ich weiß, er ist für das Alter freigegeben, aber es ist nicht die Lebenssituation oder das Kind, für das es passt. Ja.
Also das kam immer wieder bei uns vor in der Familie, dass wir gemeinsam etwas angeschaut haben und da tatsächlich unterbrochen haben, weil wir gemerkt haben, dass die jüngere Kind in der Familie eigentlich überfordert ist. Also anfängt, leichte Stresszeichen zu zeigen über das, was es ist im Bildschirm.
Ja, wir hören Sie jetzt gerade nicht mehr.
Ja, also es ist...
Und es kommt noch etwas dazu. Beim Vorlesen ist natürlich das ganze Beziehungselement dabei. Und ich erinnere mich bei meiner Tochter, wie wir ein Buch im Vorgelesen haben, über wer noch was nach Kanada geht. Und sie konnte nach kurzer Zeit dieses gesamte Buch auswendig und als immer auch an den richtigen Seiten die Seite gedreht, wo sie noch gar nicht lesen konnte. Und dann kommt noch etwas sowohl für Hörspiele als auch Vorlesen im Gegensatz zum Spiel, zum Film dazu. Und das ist die eigene Fantasie.
Ja.
Die sich nicht nur anpasst an die eigenen Erfahrungen in Bezug auf Gruseligkeit, sondern dass die überhaupt ausgebildet wird.
Ja.
Und wir suchen für unsere Forschungsprojekte und unsere Action-Forschung immer kreative Leute. Ja. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Filmprogrammierer und die Hollywood-Filmmacher und so weiter ihren Kindern vor zu früher Medien schützen, weil sie wissen, die eigene Kreativität, die eigene Fantasie, die entwickelt sich da, wo ich die aus mir heraus entwickeln muss. Und wenn mir ein Bildschirm mir das alles voranzeigt, dann ist das fassfühlt.
Das ist wirklich total interessant, wie alles, was wir jetzt gehört haben. Würden Sie jetzt so am Ende vielleicht nochmal zusammenfassen, was sind die wichtigsten Tipps für Eltern?
Also ich könnte zum Beispiel die Botschaften der Studie Bildschirmfrei bis 3
ja, prima.
Benennen. Die Eltern bekommen ja einen Aufkleber in das gelbe Vorsorgeheft. Da sind 3 Kernbotschaften drauf. Also man könnte aber sagen, Bildschirmmedien können die Gesundheit ihres Kindes gefährden. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Und wir empfehlen, sich vorzunehmen, das Kind ohne den Einsatz von Bildschirmmedien zu beschäftigen, die Mahlzeiten frei von Bildschirmmedien zu lassen und auf im Hintergrund laufende Bildschirmmedien zu verzichten. und geben dazu eben auf über die Webseite viele Tipps und Anregungen, wie man eine qualitativ gute Beziehungszeit mit dem Kind pflegen kann.
Und es ist gerade ein Paper von uns angenommen worden zur Publikation, in der wir zeigen, dass die Zeit, wo Eltern vor ihrem Handy sind in Anwesenheit des Kindes, sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Das hat uns erstaunt. Und umgekehrt die Zeit in der Natur sich positiv auswirkt.
Das ist ja sehr konkret jetzt schon gewesen. Vielen Dank für diese Tipps. Das ist wirklich, glaube ich, hilfreich, wenn die Eltern das nochmal so geballt gehört haben. Claudia?
Ich wollte noch einmal auf Ihre wirklich tolle Homepage zum Schluss hinweisen, weil da sind ja sogar auch Elternbriefe für jede Altersgruppe. Also wer sich da mal sozusagen drauf begeben hat, wird dann begleitet durch die ersten 3 Lebensjahre mit ganz vielen praktischen Tipps. Das fanden wir auch richtig toll und können wir Eltern wirklich nur von Herzen empfehlen.
Genau, und wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und werden in der nächsten Folge sprechen über etwas ältere Kinder, also die Vorschulkinder zwischen 3 und 6. Wenn ihr Fragen habt, liebe Eltern, dann schreibt uns doch eine E-Mail an kinderdocs@abendblatt.de. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an alle Beteiligten und liebe Eltern, hört nächste Woche wieder rein.
Bis dann.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.